Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer kriminellen Tat, die viele Fragen aufwirft, im neuen Roman von Sharon Dodua O'Toole, der britisch-deutschen Schriftstellerin und vielfältigen Aktivistin gegen Rassismus und Diskriminierung. Mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis vor 10 Jahren begann ihre literarische Karriere bei uns. Seither ist das Interesse an Sharon Dodua O'Tooles Literatur riesengroß. Selbstredend jetzt auch für So in etwa ist es geschehen. Das ist der Titel für das Buch, in dem eine schwarze Frau einen weißen Mann ermordet. Warum? Wir fragen die Autorin. Sharon Dodua O'Toole ist bei uns im Studio in der Lesart. Willkommen allerseits. Ihre Eltern kommen aus Ghana. Sie selbst ist in London geboren und aufgewachsen. Seit 2006 lebt sie in Deutschland, ist längst deutsche Staatsbürgerin und wurde über Nacht berühmt, als sie 2016 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Sharon Dodua O'Toole. Sie war da gar nicht mehr jung, schon 44, schon lange aktiv als Publizistin und Herausgeberin, vielfältig engagiert bei antirassistischen Initiativen. All das fließt ein in ihre Literatur und auch jetzt in einen neuen Roman. Er heißt So in etwa ist es geschehen. Guten Morgen, willkommen in Deutschlandfunk Kultur, Sharon Dodua O'Toole.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Ihr Buch könnte man als Krimi bezeichnen. Ermitteln wir erstmal ganz sachlich.
Okay.
Diese Fakten. Also, eine schwarze Frau sitzt in einer Gefängniszelle und schreibt in einer Nacht ihr Geständnis. Sie hat einen Kollegen ermordet, erdrosselt mit einem Schal während einer gemeinsamen Autofahrt. Sie heißt Amata Haller. Wer ist diese Mörderin, Frau O'Toole?
Amata Haller, ich würde immer sagen, sie ist eine Frau, sie könnte unsere Kollegin sein, unsere Bekannte oder Freundin. Sie ist Ende 30, arbeitet in einem Verein und ist engagiert in einer anderen Initiative, hat eine Schwester, die ausgewandert ist, hat eine Mutter, mit der sie eine eher schwierige Beziehung hat und hat eine engste Freundin und es ist die Freundin, die dieses Buch herausgibt.
Jetzt das Opfer. Heinz Brockhaus heißt er. Mhm. Älterer weißer Mann, 63. Wie würden Sie den beschreiben?
Das ist ebenso eine Person, den wir alle kennen, meine ich. Das ist ein engagierter Mann. Also der arbeitet ebenfalls in dem Verein. Das heißt Essen für Afrika. Er hält von sich, dass er aufgeklärt ist. Antirassist, glaube ich, würde er von sich behaupten. Allerdings hat er diesen Hang, dass er sehr gerne mansplaint. Oder auf Deutsch habe ich gehört, das heißt herklären.
Mhm. Gut, sie ist also die Angestellte, ihr Chef in diesem Charity-Verein und wir lernen dann Amata ja ziemlich gut kennen. Sie holt weit aus in ihrem Geständnis, erzählt von ihrer Herkunft, ihrer Familie, den Diskriminierungen auch, der tödlichen Gefahr während der Nazi-Jahre, die die Familie durchleben musste. Und damit sind wir beim Anlass dieser Autofahrt. Jedes Jahr hat Amata nämlich eine Verabredung mit ihrer Mutter am Timmendorfer Strand zum Jahrestag der Bombardierung der Kap Arkona am 3. Mai 1945. Ja. Furchtbares Versehen der Royal Air Force. Auf dem Schiff waren nämlich keine deutschen SS-Truppen, wie man gedacht hat, sondern KZ-Häftlinge. Ja. Über 7000 Menschen starben durch den Angriff. Nur wenige hundert überlebten und darunter nun im Roman Amatas Großvater. Was hat es mit dieser entsetzlichen Tragödie auf sich? Warum haben Sie, Frau O'Toole, als Autorin diese Geschichte mit ins Buch genommen?
Ja, das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, ich habe das gehabt wie bei meinem ersten Roman Adas Raum. Ich interessiere mich sehr für vermeintlich Vergangenes, das immer noch eine Auswirkung hat auf unsere Gegenwart. Und dann denke ich auch gerne über verwobene Geschichte nach. Also ich bin Britin, gebürtige Britin, aber wohne in Deutschland und ich glaube, Geschichte ist auch so. Es funktioniert nicht säuberlich getrennt in Nationalitäten, sondern hier haben wir eine Geschichte, wo tatsächlich britische Leute einen Fehler begangen haben, obwohl das liegt an mangelnder Kommunikation und haben in diesem Zweiten Weltkrieg unschuldige Menschen umgebracht und ich hatte das Gefühl, das ist nicht so bekannt. Also ich kannte das vorher auch nicht und wollte irgendwie einen Beitrag dazu leisten, ein bisschen darüber, ja, so eine Art Denkmal setzen in meinen Roman.
Im Roman kommt es dann, ja, wie schon öfter leider, nicht zu diesem Treffen von Amata und ihrer Mutter, weil sie nicht pünktlich ankommen, was großteils am Pfarrer Brockhaus liegt. Und diese Umstände, die lesen wir dann im zweiten Teil des Buches in einem Anhang, nämlich den Audiomitschnitt der Gespräche im Auto, wobei es eigentlich nur Brockhaus ist, der permanent sabbelt, so muss man das wirklich sagen. So ein Monolog über 40 Seiten nach 5 will man schon ins Buch hineinbüllen. Doch halt doch lieber die Klappe, Mensch. Ja. Wie war das beim Schreiben, Frau Othuna? Hatte Naht?
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Brockhaus. Das war das Leichteste. Also ich habe sehr gelitten beim Schreiben. Der erste Teil, das ist diese 4 Kapiteln, sage ich dazu, von Amata Halle, die alles beschreibt. Und das ist eine kompliziertere Konstruktion. Aber beim Herrn Brockhaus, ja, ich sage immer wieder, das ist eine Stimme, die wohnt mietfrei in meinem Kopf. Und ich habe einfach meine Augen zugeklappt und ja, weitergetippt und habe ihn stundenlang gehört.
Es ist aber auch schon ganz schön perfide. Sie entwerfen da ein Psychogramm eines alten weißen deutschen Mannes, der von sich denkt, er sei doch ein Guter.
Ja.
Achtsam, reflektiert, aufgeklärt, antirassistisch, verständnisvoll und eben deshalb gar nicht bemerkt, dass er doch in allem eigentlich ein übergriffiger Mensch ist. Als Leser habe ich mich sofort mit Amata solidarisiert. Kein Wunder, dass sie da ausflippt. Kein Wunder auch, dass ihm nach 34 Jahren die Frau davon gelaufen ist.
Genau.
Auch großes Thema in seiner Schwadronage. Aber im nächsten Moment habe ich mich dann doch zur Ordnung gerufen und dachte, na, ist doch ein bisschen einfach vielleicht, so diese Typologie. Ich meine, das ist schon ein nicht ungefährliches Spiel, das sie spielen, nicht wahr?
Das ist ein Risiko gewesen, das muss ich ehrlich sagen. Ich hatte auch, also während des Schreibprozesses habe ich auch Rückmeldungen bekommen, ob ich mir das anders überlegen möchte, ob ich vielleicht sehr viel Kritik ernten werde. Aber erstens habe ich gedacht, naja, das ist Literatur und wenn Literatur so große Emotionen hervorruft bei den Lesern, das ist auch was Gutes, das hat was Gutes, finde ich. Ich wollte auf jeden Fall zum Nachdenken anregen, vielleicht werden Leute das in ihren Freundeskreis oder Buchclubs lesen und dann Streits darüber führen. Das ist auch schön. Und dann, ehrlich gesagt, wenn wir überlegen aus verschiedenen Perspektiven, wie diese Figur gelesen wird, ich habe auch darüber nachgedacht, aus einer schwarzen Perspektive oder aus einer Perspektive von Menschen, die diesen Typ Mann kennen, und unter ihm tatsächlich leiden im Alltag, weil er wirklich der Chef ist oder so. Das hat was Erlösendes, das zu lesen. Man kann dann, also es ist ein bisschen wie, wenn man eine Trennung durchmacht hat. Während der schlechten Beziehung hat man all möglichen schlimmen Erfahrungen gemacht. Aber danach sorgen das diese Erfahrungen für lustige Geschichten, die man dann nachher erzählt und miteinander lacht. Und viele Leute, die diesen Teil des Romans lesen, werden einfach erkennen, oh ja, diese Erfahrung habe ich auch machen müssen und es tut gut, einfach darüber zu lachen. Es ist immerhin nur Literatur. Ja.
An einer Stelle ihres Geständnisses, da schreibt Amata dies, ich lese mal kurz vor. Alles, was ich mitbrachte, war der Schmerz vieler Generationen, den ich seit meiner Geburt mit mir herumschleppte. Für eine einzelne Person ist er viel zu groß, er muss sich irgendwann Bahn brechen, er muss irgendwohin ausweichen. Und Brockhaus saß ja an diesem Tag stundenlang direkt neben mir. Und dann schließt dieser Absatz mit einem großen Aber, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was heißt denn dieses Aber? Hat da einfach nur jemand Pech gehabt?
dieses Aber führt darauf hin, was ich vorhin gesagt habe, dass es so große Schwierigkeiten war, diesen Teil des Romans zu schreiben. Denn ich wollte es uns allen nicht so leicht machen und sagen, natürlich kann man einen Mensch nicht umbringen. Das ist nicht gerechtfertigt, einen Mensch umzubringen, nur weil er zu viel redet. Also Amata selbst sieht das so und wäre unglücklich, wenn ein Mensch denkt, es ist nur eine Akt im Effekt. Ja? Also sie sagt, es war Mord. Und sie sagt, es war Mord, weil es gehörte viel mehr zu dem Akt dazu. Und in den 4 Kapiteln, die danach kommen, holt sie immer weiter raus. Und das war meine Idee, zu zeigen, dass viele Sachen, die heute wie Mikroaggressionen, manchmal nennt man das. Also Mikroaggression könnte sein, woher kommst du, diese Frage. Das ist vermeintlich nur nett gemeint, vermeintlich nur zeigt Interesse. Aber dahinter steckt eine Annahme, dass es offenbar ist, dass eine Person nicht hierher gehört, hierher in Deutschland, zu uns und wer ist uns und so weiter. Und das geht führt weiter zurück auf Bildern von wer ist Deutsch, der hat mit Kolonialismus zu tun und diese ganzen Sachen wollte ich in diesem kleinen Roman abbilden.
Und an anderer Stelle heißt es, Menschen wie er, also Brockhaus, behaupteten, dass die Existenz eines Wirs, von dem wir in Deutschland in Wirklichkeit Lichtjahre entfernt sind. Ist das, Frau Otu, der Kern dieses Zorns von Amata, das Gefühl, dass nicht schwarze Menschen so tun oder so denken, als sei kein Unterschied vorhanden, weil man da das richtige Bewusstsein hat?
Es hat mich interessiert, das zu untersuchen, auf jeden Fall. Ich glaube, also ich erlebe es so, gerade zu diesen Zeiten, wo wir einen Bundeskanzler haben, der komische Sachen sagt vom Stadtbild und ich empfinde es so Hass schürt tatsächlich gegenüber migrantischen Menschen oder Menschen, die hierher geflüchtet sind. Ich habe das Gefühl, er bedient diesen Annahmen, dass man an eine Person absehen kann. Also man kann diese Person erkennen als nicht dazugehörend. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt weiße Menschen, die nach Deutschland migriert sind. Und es gibt schwarze Menschen, die seit Generationen in Deutschland wohnen. Und das musste mehr Raum bekommen, finde ich, in der Politik.
Auf der anderen Seite ist es aber auch frustrierend für, ich sage das jetzt mal ganz persönlich, Menschen wie mich, also ich bin auch ein älterer, weißer, deutscher Mann.
Ja.
Es ist immer gut, wenn man brutal den Spiegel gezeigt bekommt, aber Amata häuft mir ja im Grunde auch ganz schön viel auf die schmalen Schultern. Also Kolonialismus, Rassismus und sozusagen noch so ein Bewusstsein, das so denkt, es sei das Richtige, aber an den Rändern kommt es halt immer noch raus. Und da dachte ich mir, naja, der Roman sagt eigentlich zu mir nichts anderes als, Freundchen, bevor du mit mir sprichst, krieg erst mal deine Geschichte auf die Reihe. Da hält man doch lieber gleich die Klappe als mickriger, dummer Brockhaus, oder?
Ich würde sagen zwei Sachen dazu. Erstens, so eine Art Empathieumkehr kann nicht schaden. Also Marta erlebt sich selbst so als eine Person, sie sagt das auch, ich glaube, Sie haben diesen Zitat gerade vorgelesen. Das sind Sachen, die tatsächlich auf ihre Schultern lassen. Und wenn sie ihr Alltag versucht zu meistern, dann kommen diese Sachen immer wieder hoch. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass Menschen, die das nicht, also das ist ein Privileg, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen die ganze Zeit. Und vielleicht ist das ein Hinweis für einen Mensch wie Brockhaus oder eine Person, die sich im Brockhaus sieht, sagen, okay, vielleicht könnte ich auch mich ein bisschen damit auseinandersetzen. Und die andere Sache ist, es gibt auch diese Zeit, also Amata steht nicht für alle schwarze Personen. In dem Roman sind verschiedene schwarze Perspektiven abgebildet. Und es gibt die eine Perspektive von der Mutter. Und die Mutter sagt, es wird sich nichts ändern, es sei denn, weiße Deutsche spüren am eigenen Leib, wie schmerzhaft das alles ist. Und das war einfach so ein Hinweis. Lass uns darüber nachdenken.
Ich meine, was man so bei aller gesellschaftspolitischen Triftigkeit dieses Stoffes, sage ich mal, jetzt nicht unterschlagen darf, ihr Buch ist auch verflucht komisch.
Ja.
Also Amata erzählt in so einem schnurztrockenen Stil und der Monolog von Brockhaus, der ist zum Schießen zwischendurch. Ich musste echt loslachen.
Das ist schön.
Vor allem, als ganz nebenbei erwähnt wird, dass der Schal, mit dem Amata dann Brockhaus im Affekt erdrosselt, ein Fanschal von Bayern München.
Richtig.
Ist, also meine Güte, viel Spaß bei Lesungen demnächst in Bayern, Frau Otu.
Darüber habe ich nicht nachgedacht. Oh ja.
Ich meine, es hätte ja auch einer von Hertha BSC sein können, aber. Aber diese Fans haben schon so viel mitgemacht in dieser
Saison.
Es
musste Bayern sein. Also ich kenne mich nicht aus mit Fußball, aber es musste Bayern sein.
Man erfährt jetzt nicht, wie das Urteil ausfällt, also wie lange Amata jetzt ins Gefängnis muss, würde man sagen, lebenslang für vorsätzlichen Mord wird es nicht sein, aber Mord im Affekt bestimmt, also so gut 10 Jahre könnte man sein. Was meinen Sie, werden wir Amata wiedersehen? Mich würde es interessieren, wie es in dir weitergeht danach.
Das könnte ein Teil 2 werden. Das
ist so eine tolle Figur. Ich meine, der Gerichtsprozess, der fehlt ja auch noch, das wäre auch
das
noch
stimmt.
Schön gewesen, oder?
Es war so, ich habe mich, es klingt vielleicht komisch, aber ich habe mich nicht so sehr für dieses, für diesen Gerichtsprozess interessiert und deswegen wird es nicht abgebildet.
Aber es wäre hochinteressant, wie da die Verteidigung oder auch die Staatsanwaltschaft dann plädieren würde, was für ein Mord es ist und warum, diese Frage muss ja in einem Gericht schon geklärt werden.
Das stimmt. Und ja, und wird es auch. Also Amata hat gesagt, ich will auf jeden Fall Verantwortung übernehmen und bestraft werden und so. Es gibt aber diese Freundin-Figur, die auch Juristin ist. Und die Freundin-Figur redet über anderen, also sie sagt auf jeden Fall, es war falsch, dass dieser Mord passiert ist und sie findet es nicht gut, dass Amata diesen Weg gewählt hat. Es tut ihr leid wegen der Familie von Herrn Brockhaus. Also er hat ja eine komische Beziehung zu seiner Ex-Frau und den Kindern, aber trotzdem ist er auch ein Mensch, ne? Ein wichtiger Mensch in seiner Community. Und dadurch, dass Amata jetzt fehlt, sie wird nicht mehr für ihre eigene Mutter da sein an diesem Tag am 3. Mai. Und deswegen springt die Freundin für Amata ein. Also ich habe über diese Emotionen und persönliche Beziehungen nachgedacht eher.
Also, ich würde gern noch mehr von Amata lesen.
Gut.
Aber jetzt erstmal so in etwa ist es geschehen. Der neue Roman von Sharon Dodo Atu, jetzt bei S. Fischer erschienen mit 144 Seiten für 22 Euro. Frau Atu, schönen Dank für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Cringe, wenn man sich schämen muss, fremdschämen oder selbst schämen, das ist längst ein fester Teil auch sprachlich unserer Popkultur geworden. Und die Wiener Journalistin und Popkulturautorin Verena Bogner hat dieses Gefühl, dieses Cringe-Gefühl jetzt zum Ausgangspunkt für ihren ersten Roman gewählt. I am cringe, but I am free heißt ihr Debüt. Und unsere Kollegin Marilena Behrens hat Verena Bogner für die Lesart vor ihrer Buchpremiere in Berlin getroffen, um sich mit ihr dann vor dem Hotelfernseher auf die Suche nach dem Cringe und dem Lebensgefühl der Millennials zu machen. Hören Sie mal.
Hallo.
Hi.
Hi. Freut mich so.
Bist du gut hergekommen?
Ja.
Ja?
Nee, aber in Wien ist Sommer. In Wien hat 26 Grad.
Schwarze Adidas-Jogginghose, Cowboy-Boots, Prada-Tasche. Verena Bogner ist bester Laune und das trotz langer Anreise und Berliner Schmuddelwetter.
Gehen wir zum Hotel?
Ja.
Gut. Wo ist es? Ich muss erst mal schauen.
Ich habe schon den Weg geschaut.
Ah ja.
Ich bin auch Virgo, ich bin überall zu früh.
Ah ja, okay, gut.
Plan,
das beruhigt mich sehr.
Im Hotel fahren wir in den vierten Stock. Zimmer 425.
Was verbindest du damit, in Hotels zu sein?
An oberster Stelle Fernsehen. Und das ist doch schon schön,
oder?
So ein Hotelzimmer. Jetzt bin ich so gespannt, was wir im Fernsehen sehen.
Oder was ist deine Hoffnung?
Meine Hoffnung ist, und ich glaube, sie wird erfüllt, ist auf jeden Fall Punkt 12.
Damit meint Verena Bogner das RTL-Mittagsmagazin mit Katja Burkhardt und den wichtigsten News vom Tag inklusive Promi-Klatsch.
Ich finde, wir seppen jetzt mal durch, oder? Und schauen,
ja?
Was so...
voll.
Okay. Ah ja, so, Sky Sport, nein danke, das ist schon mal der ganz falsche.
Noch knapp 5 Stunden bis zur Lesung. Verena Bogners Debütroman I am cringe, but I am free ist vor wenigen Tagen erschienen. Keine Autobiografie, wie sie sagt. Die Überschneidungen mit ihrer namenlosen Hauptfigur allerdings schwer zu übersehen.
Also ich bin ja hauptberuflich, sage ich mal, Popkulturjournalistin. Und da geht es auch sehr viel drum in meinen Texten, warum Frauen oft dafür geschämt werden, welchen Popgeschmack sie haben. Also das Thema Cringe und für seine Personality abgecringed werden von anderen ist mir nicht fremd. Und ich glaube, deswegen sind manche Leute dazu verleitet zu glauben, dass das jetzt mein 250 Seiten langer Tagebucheintrag ist. Aber ist es nicht.
Während im Hintergrund Barbara Salisch läuft, erzählt mir Verena Bogner von ihrer Liebe zu Dingen, die oft als peinlich gelten, wie dem Dschungelcamp oder den No Angels. Auch in ihrem Roman spricht die Protagonistin über ihr Gefühl, genau das lieber zu verstecken.
Ich hatte mein Leben lang versucht, nicht cringe zu sein. Frei von Peinlichkeit, frei von Verletzlichkeit, ganz ohne Angriffsfläche den Menschen gefallen. Es war so verdammt anstrengend. Und irgendwie war es ja auch peinlich, so unbedingt nicht peinlich sein zu wollen. Viel zu lange war ich diesem unerreichbaren Ziel hinterhergejagt, nichts an mir zu haben, für das sich jemand schämen könnte. Dabei gab es doch nur eine logische Konsequenz. Das Ziel konnte nicht sein, nicht cringe zu sein, sondern den Cringe zu akzeptieren. Das Leben war cringe, cringe war das Leben. Jeder Mensch war peinlich.
Wie schafft man das denn, den eigenen Cringe zu akzeptieren? Oder wie schaffst du das?
Ich schaff's eh nicht immer. Aber also es ist ein Work in Progress. Ich lieg voll oft wach nach irgendeiner Party und denk mir so, boah, du warst schon wieder so peinlich. Und irgendwann habe ich mir gedacht, es ist ja jedem völlig wurscht. Also ich sitze ja dann auch nach einer Party am nächsten Tag nicht da und gehe jeden Satz durch, den irgendwer anders gesagt hat. Und das ist auch irgendwie eine sehr befreiende Erkenntnis für mich gewesen. Und die, die dich mögen, denen ist es egal, ob du cringe bist. Und das ist, glaube ich, mein Rezept, wie ich es halbwegs schaffe, cringe-frei zu leben.
Die 34-Jährige ist nicht nur Autorin. Sie ist auch Teil von Galerie Arschgeweih, einem Instagram-Kanal, dem mittlerweile mehr als 500.000 Menschen folgen. Eine Mischung aus Reality-TV-Ausschnitten und Memes, die vermutlich nur Millennials wirklich verstehen.
Wir haben natürlich schon eine Mission. Wir sind ÜberzeugungstäterInnen. Es ist eine Hommage an die Promis der Nullerjahre Pop-Culture, die ja auch immer belächelt wurden. Und wir wollten einfach einen Ort schaffen, wo wir die Leute nicht verarschen und uns nicht über sie lustig machen, sondern die zum Kult machen.
Jetzt habe ich den Eindruck, es ist eigentlich fast schon wieder cool, cringe zu sein. Also es ist irgendwie, wenn man sagt, ach ja, ich stehe dazu, dass ich cringe bin, dann steht man quasi so ein bisschen über den Dingen und eigentlich ist das dann schon wieder cool.
Ich habe grundsätzlich ein Problem damit, über den Dingen zu stehen. Ich finde, das liegt ja auch dieser ganz ursprünglichen Coolness-Definition zugrunde, dass man quasi sich von nichts aus der Fassung bringen lässt, abgebrüht ist.
Das heißt, du bist nicht eine Person, die sagt, so zum Beispiel Taylor Swift, finde ich schon irgendwie cringe, aber ich feiere es, gerade weil es cringe ist.
Na, das ist mir zu meta, das hat zu viele Layer. Ich feiere es, weil es mir gefällt. Punkt. Entweder du feierst Taylor Swift, weil dir die Musik gefällt, weil du fasziniert bist von der Fan-Culture, warum auch immer. Aber da schon wieder 7 Meter-Layer reinzubringen, das ist mir zu anstrengend.
Das heißt, es geht eigentlich um ehrliche Begeisterung.
Ja. Ich war kurz abgelenkt, weil bei Punkt 12 sind gerade zwei Geisterjägerinnen.
Da gehen wir direkt wieder rein.
Das hat mich kurz gecatcht.
Das dürfen wir nicht verpassen.
Das ist genau der Content, den ich bei Punkt 12 sehen will.
Wir untersuchen mit speziellen Geräten dieses leerstehende Haus, eine ehemalige Kirche in Bayern, in der es spuken soll.
Alright, Watching TV with Verena Burgner, die Wienerin in Berlin mit ihrem Debütroman I Am Cringe, I Am Free, erschien jetzt im Verlag Park X Ullstein.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Einen neuen, schon mehrfach preisgekrönten Roman aus den USA wollen wir uns jetzt anschauen, von Garth Greenwell. Er ist Jahrgang 1978, hat bislang 3 Romane veröffentlicht, die alle hochgelobt und ebenfalls ausgezeichnet wurden. Bei uns sind sein Erstling und ein Band mit Erzählungen erschienen. Und jetzt gibt es diesen jüngsten, 3. Roman von Garth Greenwell auf Deutsch, Kleiner Regen. Wir sind mit unserem Kritiker Samuel Harmon verbunden. Hallo.
Guten Morgen.
Was ist denn für ein Small Rain, wie es im Englischen heißt, im Amerikanischen ein kleiner Regen? Wo geht der nieder, Herr Harmon?
Also meteorologisch geht der Regen im Buch erstmal nirgendwo nieder. Wir sind in Iowa City, also im mittleren Westen der USA, in der Stadt, in der Garth Greenwell lebt und als Dozent und Autor arbeitet. Und dort lässt sich auch der Erzähler lokalisieren, der, wie schon bei Greenwells vorherigen Büchern, quasi identisch ist mit dem Autor. Und weil dieser Protagonist ein Dichter ist, jemand, der viele literarische Referenzen aufrufen kann, kommt ihm während der Extremzeit, die er durchleidet, ein Bild aus einem mittelalterlichen englischen Lied in den Sinn. Und das ist eben der kleine Regen, der die Welt benetzt, ohne sie hinwegzufegen, der vitalisiert, der tröstet, auch spirituell, der einen zugleich aber auch melancholisch stimmen kann.
Bevor wir zu seinem Drama kommen, wer ist denn dieser Schriftsteller? Ein Lyriker ist es? Was ist er für ein Charakter?
Also im Buch selbst haben wir eben diesen Erzähler. Das ist jemand, der offen bleibt, trotz der Umstände, in die er geworfen wird. Und das Urvertrauen dahinter zieht er aus der Sprache, also aus der Möglichkeit, durch Worte, durch den Rhythmus seiner langen, suchenden Sätze in Verbindung zu treten mit der Welt um ihn herum. Und diese Welt, die bürdet ihm tatsächlich im Buch ziemlich viel auf. Der Erzähler erleidet zu Beginn einen sogenannten Riss in der Hauptschlagader. Das ist ein lebensgefährlicher Vorfall, der ihn ins Krankenhaus bringt, zu den Pflegern, zu den Maschinen, zum US-Gesundheitssystem, sozusagen zur Kälte. Und in diesem Raum, der nicht sonderlich poetisch ist, selbstverständlich, trägt er seine warme, menschenfreundliche Wahrnehmungskunst hinein, um dann uns etwas über Körper zu erzählen, über Scham, Liebe, Tod, Trost, also die großen Themen sozusagen.
Es sei eine Geschichte des Schmerzes, habe ich gelesen. Ich meine, ein bisschen zuckt man da zusammen, ein ganzes Buch über etwas, das wehtut.
Also eigentlich sind es zwei Parallelgeschichten. Einmal geht es tatsächlich um den Schmerz und nochmal mehr um die Diagnostik und die Genesung dahinter. Also dazu zählen die Scans, die Medikamente, die vielen körperlichen Checks, die der Erzähler durchmachen muss. Das ist eine Geschichte, die auch noch während Corona spielt, was dann nochmal mehr dieses Momentum von Distanz und Kühle hat. Und natürlich setzt das dem Erzähler zu, diese Objektivierung des eigenen Körpers. Und ich meine, die Präzision in seinen Passagen, in seinem Stil, ist auch als Versuch zu sehen, das als Thema zu handhaben, was einen zugleich als Patienten beherrscht und verängstigt. Und die zweite Geschichte, das sind dann eher schweifende Episoden hinein in sein Leben. Da wären seine Reisen als Dichter, die Arbeit als Literaturdozent, auch das Verhältnis zu seinem Partner ist sehr wichtig. Ihr Kennenlernen wird nacherzählt, dann der gemeinsame Hauskauf und die mühsame Sanierung. Also ihr Versuch, sich ein Zuhause in den USA von heute zu schaffen.
Wie macht Garth Greenwell das erzählerisch, stilistisch? Wie schreibt er diese Geschichte?
Also die Handlung selbst ist, sagen wir mal, minimal relevant. Die Kurzfassung lautet, die Lebensgefahr wird abgewendet und er kann das Krankenhaus verlassen, zusammen mit seinem Partner und seiner Schwester, einer Anwältin, die dann anreist. Viel wichtiger ist eigentlich die Konstellation, die Greenwell kreiert, also eine Art motivisches Mobile, das vieles miteinander verbindet. Es gibt zum Beispiel eine Ärztin, die denselben Nachnamen trägt wie die Sängerin Kathleen Ferrier, was wiederum den Erzähler an deren Interpretation von Rückerts bekanntem Gedicht »Ich bin der Welt abhanden gekommen« erinnert. Und schon sind wir wieder in diesem offenen Sprachraum, in dem Weltschmerz, Liebe zu Kunst, Zuneigung zu den Menschen, auch die eigene Verletzlichkeit zueinander in Bezug gesetzt werden. Kleiner Regen ist ein queerer Text, das kann man so sagen, darüber offensichtlich auch ein politischer. Aber was mir so gefallen hat, ist, dass er sich nicht verausgabt in einer taffen, weltanschaulichen Konfrontation. Also es ist auch keine exaltierte Autofiktion. Die Prosa bleibt verletzlich, welthaltig, ohne sich im Affekt zu verlieren, also weder im Sentimentalen noch im Argumentativen. Und so entsteht eben dieses schwingende, nuancierte Buch, das gleichermaßen Krankheits-, Kunst- und Körpererzählung ist.
In den USA wird der Autor, wie gesagt, schwer gefeiert für alle seine Bücher. Small Rain, also dieser kleine Regen, hat den bedeutenden Penn Faulkner Award gewonnen. Bei uns ist Garth Greenwell noch nicht so bekannt geworden. Ist es höchste Zeit, diesen Schriftsteller zu entdecken, Herr Hamen? Und ja, vielleicht auch mit diesem Buch?
Also ich freue mich, eine kurze Antwort geben zu können. Er ist unbedingt zu entdecken, gerne mit diesem Buch. Und was mir damals bei der Lektüre auch sehr gefallen hat, ist tatsächlich sein Debüt, Was zu dir gehört. Das ist eine Art schwule Initiationsgeschichte, die in der Hauptstadt Bulgarien spielt. Damit ist er eigentlich bekannt geworden. Und ich würde sagen, erst den Regen, dann die Geschichte in Bulgarien.
Danke Ihnen, Samuel Hamen, über Kleiner Regen, den neuen Roman von Garth Greenwell. Jetzt auf Deutsch bei Pack Ullstein herausgekommen, was jetzt von Milena Adam, 351 Seiten, der Umfang zum Preis von 24 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin der Mike Heckmann und ich habe das Buch Origin von Dan Brown gelesen. Jeder kennt ja den Robert Langdon von Sakrileg und Illuminati. Und das ist der fünfte Band von Dan Brown. Und dabei geht es auch wieder um den Professor der Symbologie. In diesem Fall ist es so, dass er von seinem ehemaligen Studenten Edmund Kirsch, einem Futurologen, zu einem Vortrag eingeladen wird, der eine Computerintelligenz erschaffen hat, die genau berechnet, wohin wir gehen, woher wir kommen. Das Buch ist sehr, sehr spannend. Und ich freue mich schon auf das nächste Buch. Dann The Secrets of Secrets heißt.
Aus Frankfurt am Main kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker und den Auftaktblatt Mike Heckmann mit seiner Empfehlung Origin, den Roman von Dan Brown, der fünfte Band, der ja auch toll verfilmten Welterfolgsreihe mit dem Harvard-Professor Robert Langdon alias Tom Hanks. Die deutsche Ausgabe von Origin, die gibt es als Taschenbuch bei Buster Lübbe, übersetzt von Axel Merz, 672 machtvolle Seiten für 14 Euro. Es hat nur so gerauscht, dieses Frühjahr, von Lobeshymnen für den neuen Roman von Thomas Hettche, Liebe. So der schlichte Titel, eine zart und ebenso fein erzählte Geschichte eines älteren Liebespaars, das gar nicht mehr damit rechnet, dass noch so einmal so der Blitz einschlägt. Nun gibt es diesen Text schon in zweifacher akustischer Version, einmal als Lesung und als inszeniertes Hörspiel, beide hochkarätig besetzt mit Martina Gedeck und Matthias Brandt. Und unser Autor Georg Gruber war sehr beeindruckt von diesen zwei Produktionen.
Er erinnert sich tatsächlich nicht mehr daran, worüber sie in jener Nacht sprachen. Nur, dass es vom ersten Moment an in der Dunkelheit, in der sie einander nicht sahen, so etwas wie ein selbstverständliches Verständnis zwischen ihnen gab.
Max ist Anfang 60 und hat sich eigentlich damit abgefunden, alleine zu leben, nach zwei gescheiterten Beziehungen. Bis er Anna kennenlernt, am Rande eines Sommerfests auf einem Steg im Dunkeln.
Er meinte schon nach kurzer Zeit, ihr abhören zu können, ob sie lächelte beim Sprechen oder nicht. Ob sie misstrauisch war oder sich entspannte. Wie lange das ging? Max weiß es nicht mehr.
So beginnt diese große, unerwartet tiefe Liebe, die beide füreinander empfinden. Eine Liebe, die Hürden zu überwinden hat, denn Anna ist verheiratet und will sich nicht von ihrem Mann trennen. Trotzdem schreiben sie einander.
18. November 2013, 18.18 Uhr. Liebe Anna, was du schreibst, fühlt sich an wie eine Berührung, obwohl du das Gegenteil sagst. Ich will dich endlich küssen. Wieder kam ihre Antwort sofort.
18. November 2013, 18.20 Uhr. Weißt du, wir haben uns längst geküsst.
Für einen Moment stand die Zeit still. Max spürt die Verzweiflung wieder, die er in jenem Moment empfand.
In Thomas Hettches Roman ist es Max, der seinen Gedanken und Erinnerungen nachhängt. So trägt auch Matthias Brandt den Hauptteil der Lesung mit seiner klugen, sympathischen Stimme, die alle Empfindungen ganz sanft transportieren kann. Er nimmt einen mit in die Gefühlswelten dieses Mannes und ist dabei so einnehmend, dass kaum auffällt, wie sehr jener Max sich eigentlich nur um sich selbst dreht. Seine beiden Kinder aus den ersten Beziehungen sind nur Randfiguren. Martina Gedeck, die zweite prominente Stimme, ist nur selten zu hören, dann, wenn sie Annas Textnachrichten oft mehr haucht als spricht.
25. März 2014, 21.16 Uhr. Kannst du bitte zu mir kommen?
In der virtuosen Hörspielfassung verteilt der Regisseur Leonhard Koppelmann den Text des Romans gleichberechtigt auf dieselben Stimmen. Und Koppelmann setzt stark auf die emotionale Musik des Jazzpianisten Jens Thomas, auch das überzeugt.
Und dann die Überraschung über den plötzlichen Ernst, als er das erste Mal kam.
Wir lachten anschließend darüber. So sehr war alle Fremdheit zwischen uns verschwunden.
Und dann Reglosigkeit. Jeder für sich.
Ihr Blick hüllte mich still ein. Einen solchen Blick habe ich noch nie gesehen.
Er schloss die Augen und streichelte zärtlich ihren Bauch.
Ich mag dich sehr lieb. Ich mag dich sehr lieb.
Ich dich auch.
Sie beugte sich zu mir herab und küsste mich. Ernst sah sie dabei aus.
Love is not a temple. Love is not a wall.
Die Musik im Hörspiel ist passenderweise so kitschig wie die gesamte Geschichte dieser großen Liebe im fortgeschrittenen Alter. Eine Liebe, die so anders ist als alles, was Max bisher erlebt hat.
Und das hat nichts mit irgendwelchen Eigenschaften oder Qualitäten zu tun, mit Interessen oder Gemeinsamkeiten, nicht mit Bildung oder Herkunft, sondern tatsächlich nur damit, dass wir lebendig füreinander sind und nicht von keiner Seite tot.
Die Hörspielfassung ist mit rund 90 Minuten nur halb so lang wie die Lesung, aber durch die Musik und die szenische Aufbereitung wesentlich dichter und intensiver. Nur das Ende, das hier nicht verraten werden soll, unterscheidet sich. Der Hörspielregisseur Leonhard Koppelmann scheint mehr an die Liebe zu glauben als der Romanautor Thomas Hettche selbst.
Liebe, der Roman von Thomas Hetje. Jetzt als Hörbuch bei Argon auf einer CD mit über 3 Stunden Lesung für 20 Euro. Das Hörspiel von Leonard Koppelmann ist kostenlos abrufbar in Sounds der ARD Audiothek.